So, willkommen zur dritten Folge des Podcasts Clever investieren trotz jungem Alters. Ich bin's wieder, Luca vom Bamberger Börsenbrief, und heute werden wir das Thema behandeln, das Hinnehmen von Rückschlägen und Verlusten. Wie wir letzte Woche das Thema behandelt hatten, wie ich investieren kann mit geringem Budget, es ist natürlich auch wichtig zu wissen, egal mit wie viel Risiko ich investiere, ich kann immer einen Verlust haben. Und ich muss auch immer mit Verlust rechnen. Das ist egal, ob ich mit einem ETF investiere, einem Fonds oder in Aktien. Während der Corona-Zeit, wo auch der Crash war, gingen auch die ETF-Kurse runter und auch die Fondskurse. Vielleicht beim Fonds nicht so, da dort die Manager reagieren konnten und durch andere Sicherheitsmaßnahmen die Fondskurse oben halten konnten, aber prinzipiell sind Verluste immer möglich. Nun haben wir oft, finde ich, auf Instagram oder allgemein auch auf YouTube ist oft die Meinung vertreten, Verluste sind nicht schlimm, Verluste sind nur Erfahrungen. Da kann ich nur zum Teil zustimmen. Natürlich sind Verluste Erfahrungen und Verluste sind in den meisten Fällen auch nicht schlimm, wenn man sich richtig aufgestellt hat, wie ich später noch im Laufe des Podcasts darauf kommen werde, wie man sich da richtig ausstellen kann. Aber man sollte natürlich prinzipiell immer Verluste vermeiden. Man sollte nicht mit der Einstellung reingehen, ich darf keinen Verlust machen. Man sollte aber auch nicht investieren, wenn einem die Verluste egal sind, weil dann kommen die Verluste meistens. Also man darf nicht einfach blauäugig reingehen, man darf aber auch nicht mit der Einstellung reingehen, ich darf keine Verluste machen. Das ist sehr wichtig. Man muss so einen Mittelweg finden. Und es ist ja auch einfach so, dass es normal ist, mal Verluste zu erzielen. Aber Buffett oder andere Börsengrößen haben auch alle mal Verluste erzielt. Nur der Unterschied ist natürlich, wie oft man Verluste erzielt. Natürlich ist es nicht zu 100% von einem persönlich abhängig, aber schon stark davon, wie man sich vor Verlusten schützt und auch in was für eine Firma man investiert. Und natürlich ist es nicht natürlich, es ist nicht natürlich, dass man keine Verluste hat, weil sonst hätte es einer herausgefunden, ein Buch drüber geschrieben und dann wären ja alle reich. Aber so ist es ja nicht an der Börse. So, dann machen wir mal weiter. Und zwar finde ich, es gibt eine Unterscheidung von Verlusten. Es gibt es natürlich prinzipiell entweder einen Buchverlust oder einen realisierten Verlust, also das heißt Buchverlust. Ich habe meine Aktien im Depot und diese sind im Minus. Wenn man, finde ich, 2-3% im Minus ist, ist das kein Verlust, sondern einfach nur natürliche Schwankung. Aber man kann natürlich auch mal mit 40-50% im Verlust sein, wie in der Corona-Zeit. Und da gibt es jetzt dann zwei Theorien. Die einen sagen, Verluste realisieren und mit dem realisierten Geld entweder diese Aktien wieder kaufen oder ein besseres Investment suchen. Oder man lässt die Verluste einfach laufen und vertraut darauf, dass die Börsen langfristig immer steigen. Das heißt, wenn ich jetzt eine spezielle Aktie hernehme, die vor Corona 100 Euro gekostet hat und um 50% sinkt, sind wir bei 50 Euro. Das heißt, ich habe einen nominalen Verlust von 50%. Nur was dann viele Leute nicht sehen, ist, dass ich ja nicht 50% wieder Gewinn machen muss, um mein vorheriges Niveau zu erreichen, sondern ich muss ja 100% Gewinn machen. Weil 50 plus 50 ist 100. Das ist so eines der groben Fehler bei der Buchverlustrechnung, was da die Leute eben oft nicht sehen, dass nie der Verlust, den sie erzielt haben, dass sie den wieder reinbringen müssen, sondern um ein wesentliches mehr. Jedoch unterscheide ich Verluste nochmal in einem anderen Modell, und zwar zwischen leichtfertigen Verlusten und zwischen Verlusten, die man nicht sehen konnte, die man nach vielen Recherchen für einen selber nicht möglich war zu sehen. Leichtfertige Verluste sind für mich, wenn man ohne große Recherche, ohne große Nachforderungen einfach auf irgendwelche leichtfertigen Trends aufspringt, die man irgendwo gelesen hat und von irgendjemandem gesagt bekommen hat, da meistens Das ist jetzt zwar ein Vorteil, aber es ist oft auch so, da meistens, wenn wirklich Trends am Ende sind und kurz vorm Einbruch stehen, dann schreiben die Medien und Nachrichten darüber, dann springen nochmal die Leute auf und dann geht es mit den Aktien runter. Und das, finde ich, ist persönlich ein leichtfertiger Verlust. Und diese sollte man vermeiden. Also das Ausspringen von Trends sollte man nicht unbedingt vermeiden, aber ich persönlich finde es jetzt nicht so prickelnd, dass wenn sämtliche Zeitungen über das schreiben oder auch Instagram-Accounts oder YouTuber nur noch über diese Aktie reden, dann würde ich da jetzt nicht unbedingt aufspringen. Und das meine ich jetzt nicht auf Tesla bezogen oder auf Amazon oder solche Firmen, also nicht solche großen Firmen, sondern eher auf Penny-Stocks bezogen. So zum Beispiel wie bei Wirecard, wo wir so bei 25 Euro waren, wo es in der ersten Woche war vom Skandal, kurz nach der Bilanzfälschung, so wo herausgekommen ist, dass die Bilanz nicht veröffentlicht wird, haben viele geschrieben, 24 Euro, was ein Einstiegspreis für so eine Firma. Da würde ich bei sowas Vorsicht walten und eher nicht investieren, da wenn ich nicht investiere, ich auch kein Geld verlieren kann. Und dann gibt es noch einen Verlust, würde ich sagen, den man nicht hätte sehen können. Also das heißt, man hat eine solide Firma genommen, man hat viel Zeit in diese Firma gesteckt und am Ende hat sich einfach herausgestellt, dass man die Berechnungen und die Forschungen, die man angestellt hat, einfach nicht eingetroffen sind. Man hatte andere Erwartungen an die Aktie, an den Kurs und das ist einfach nicht gestiegen, sondern ist halt gefallen. Das kommt natürlich vor. Da haben sich auch schon andere Börsengrößen spekuliert. Genau. Es gibt jedoch auch, wie ich schon angedeutet habe, Möglichkeiten, große Verluste zu vermeiden. Verluste komplett zu vermeiden ist schon extrem schwierig. Da muss man sehr fortgeschritten sein und muss sich sehr gut mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber es gibt auch, was heißt simple Methoden, Verluste zu vermeiden, aber es gibt Möglichkeiten zur Verlustvermeidung für jedermann. Und da würde ich als allererstes mal sagen, dass hier Diversifikation eine große Rolle spielt. Damit kann ich nicht unbedingt Verluste vermeiden, aber ich kann vermeiden, dass sich Verluste auf mein Depot stark ausweiten, dass sie einen großen Einfluss haben auf mein Depot. Und zwar spreche ich hier nicht nur davon, unterschiedliche Aktien zu besitzen, sondern wie wir in der letzten Folge auch angesprochen hatten, die Aufteilungen der Risikoklassen und die Aufteilungen der Assetklassen. Ob das jetzt Immobilien sind, Gold, auch ganz normales Bargeld, P2P-Kredite, Bitcoin. Einfach eine hohe Diversifikation, dass man sich nicht auf ein was festlegt. Ich lese hier gerade der Intelligent Investor von Benjamin Graham und da sagen sie, man darf nie weniger von etwas als 25% besitzen, aber man darf auch nie mehr als 75% einer Assetklasse in seinem Depot haben. Also wenn ich jetzt sehe, ich habe zum Beispiel 10% Anleihen, das ist laut Graham zu wenig. Im Moment sind Anleihen ja eigentlich noch unlukrativer als Konten, aber wenn wir jetzt sagen, wir haben 80% Aktien und 20%, sagen wir mal, ETFs im Depot, weil da sich dann auch wieder die Geister streiten, ob ETFs und Aktien das gleiche sind, aber sagen wir mal, wir haben 80% Aktien und 20% Cash in unserem Depot, dann musst du deine Aktien verkaufen und wieder auf 75% kommen. Und den restlichen Cash dann wieder oben drauf packen. Das ist ein bisschen umständlich erklärt, aber ich denke, es kommt raus, was ich sagen will. Also man braucht eine Diversifikation, dass sich die Verluste von Einzeltiteln, einzelnen Objekten nicht so stark auf das Gesamtdepot auswirken. Dann gibt es andere Maßnahmen, einfach rein technische und rationale Maßnahmen, wie eine Stop-Loss-Order, also dass, wenn ein bestimmter Kurs unterschritten wird, dass da dass deine Order, deine Stop-Loss-Order in eine Verkaufsorder umgewandelt wird. Das große Problem hierbei ist aber dann natürlich, wenn man hier kein Limit setzt, dass die Aktie zu jedem beliebigen Preis verkauft wird und nicht zu dem Preis, der unterschritten ist. Das muss man auch sehen, wenn eine Aktie stark fällt. Sagen wir mal, die ist bei 20 Euro und du hast eine Stop-Loss-Order bei 18 Euro, dann kann diese auch für 14 oder 15 Euro verkauft werden. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ich kann mich aber auch durch Optionen absichern. Da bin ich jetzt nicht unbedingt so der Experte drin. Da kenne ich mich recht wenig mit aus. Aber da kann man ja mal auf YouTube nachschauen oder auch Bücher lesen, wie das geht. Dann wieder zu einem relativ logischen Thema oder zu einer recht logischen Methode. Man muss sich intensiv über seine Anlagen informieren. Viel Recherchearbeit, auch viel Theorie. Und bei irgendwelchen Unstimmigkeiten bei den Finanzen der Unternehmen oder wenn irgendwelche negativen Unternehmensnachrichten vorliegen, sollte man sich vielleicht überlegen, die Finger von einer Aktie zu lassen. Wieder hier das Beispiel zu einem Wirecard oder auch, was kritisch war in den letzten Jahren, immer Bayer mit den Glyphosat-Klagen und auch anderen Klagen. Also wenn solche Unstimmigkeiten vorliegen, vor allem die halt sehr groß ausfallen, sollte man eher die Finger von diesen Aktien lassen, da einfach die Gefahr groß ist, dass man hier Verluste erzielen kann. Und weil wir es vorhin schon angesprochen hatten, man soll keine Angst haben, nicht auf den Trend aufzuspringen. Das heißt auch Fear of Missing Out, also die Angst davor, etwas zu verpassen. Und das ist einfach das Ausspringen auf irgendwelche Trends, die durch die Medien gepusht werden. Also so auch in den letzten Tagen als Beispiel zu nennen, Tesla hat ja eine unglaubliche Rallye hingelegt. Die sind ja von den letzten Monaten von 900 Euro auf 1700 Euro gestiegen, Dollar gestiegen. Ich kenne jetzt den Kurs aktuell nicht, weiß jetzt nicht auswendig. Aber wir hatten ja dann innerhalb von 2 Stunden wieder einen Kursverfall von 12%. Also von 1700 Euro wieder fast auf 1700 Dollar, wieder fast auf 1500 Dollar gefallen. Und wenn man halt eben dem Trend geglaubt hat, dann und man zum Beispiel bei 1600 Dollar aufgesprungen wäre und der Kurs wieder auf 1500 gefallen ist, hätten wir halt einen Verlust von um die 7-8% gehabt. Da kann man sich dann wieder ausrechnen, wie viel Prozent man wieder braucht, um auf die 1600 Dollar zu kommen. Und noch ein relativ beliebtes Zitat, oder was heißt Zitat? Ein relativ bekannter Satz, würde ich sagen, und zwar: Kaufe Stärke und kaufe Schwäche. Kaufe Stärke und kaufe keine Schwäche. Ja, muss man natürlich sagen, dass dieses Sprichwort natürlich erstmal ziemlich langweilig klingt und auch, man muss auch sagen, nicht immer funktioniert. Aber man muss natürlich auch sagen, dass sich dieses Prinzip in den letzten Jahren und auch schon immer eigentlich heraussticht, dass es eigentlich fast immer funktioniert hat. Wenn wir jetzt auch mal auf die großen Firmen schauen, auf einen Apple, auf Tesla, auf Microsoft, auf Amazon, auf Coca-Cola, auf McDonald's. Das sind alles Unternehmen, die schon vor 10, 15 Jahren sehr erfolgreich waren. Und wenn man stärker gekauft hätte, wäre man jetzt immer noch stark. Und genau, ja, dann würde ich sagen, dass man am Ende noch sagen kann, dass man keine Unternehmen kaufen sollte, von welchen man das Konzept und die Produkte nicht versteht. Das bedeutet jetzt nicht, dass man alles verstehen muss, was die Unternehmen herstellen. Also man weiß ja bei weitem nicht, wie Coca-Cola die ihre Cola macht, aber man weiß, was eine Cola ist und wie es beim Konsumenten ankommt, was es beim Konsumenten bewirkt. Anders ist es jetzt zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, das hat ja nichts unbedingt, das ist ja auf Investments bezogen. Also man sollte sich nicht investieren, was man nicht zumindest größtenteils versteht. Ich zum Beispiel habe keine Ahnung von Bitcoin. Und nur weil jetzt jemand zu mir sagen würde, investiere mal in Bitcoin, das ist der Trend, wird in den nächsten Monaten auf 20.000 Dollar steigen, würde ich trotzdem nicht investieren, auch wenn es mir gut argumentieren würde, da ich einfach keine Ahnung habe davon. Natürlich kann man sich dann einlesen über das Thema, das ist durchaus möglich, aber ich würde einfach nicht investieren in etwas, wovon ich keine Ahnung habe. Gut, das soll es jetzt auch dann schon gewesen sein für den heutigen Podcast. Dieser wird ja am Dienstag für euch online kommen. Ich werde dann nächsten Samstag auch wieder einen neuen Podcast veröffentlichen. Der wird über das Thema gehen, dass man sich absichert, wie man sich, der wird über das, die Reihenfolge des Investieren gehen, also in welcher Reihenfolge ich in was investieren werde oder in was investieren sollte. Und da gibt es ein paar Möglichkeiten, die auch dann mit dem heutigen Podcast übereinander schneiden. Und ich würde euch diesen Podcast dann nächste Woche auch wärmstens empfehlen, dass sehr interessant wird. Ich hoffe, der heutige Podcast hat euch gefallen. Ich kann nur sagen, für mehr von mir, für fast tägliche Finanznews, schaut bei mir auf dem Instagram-Kanal vorbei. Und ich habe jetzt auch am Sonntag auf YouTube ein neues Projekt gestartet. Und zwar das Thema der Woche. Da rede ich einfach darüber, was mich in der Woche am meisten fasziniert hat, für was ich mich am meisten interessiert habe, was herausgestochen ist. Und da habe ich diesen Sonntag darüber geredet, warum wir eine zweite Bankenkrise erwarten können, was dafür spricht, was aber auch dagegen spricht. Es war, denke ich, sehr informativ heute, der Podcast. Ich habe mich ein, zwei Mal ein bisschen verhaspelt. Es tut mir natürlich leid, für alle, die jetzt noch zuhören. Und ich würde mich dann wieder freuen, wenn ihr nächste Woche vorbeischaut, wenn es wieder heißt, clever investieren, trotz jungem Alters. Bis dann.